Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Finn. JP und ich werden heute etwas in die Welt der Literatur eintauchen. Und zwar mit 4 Werken. Aber erstmal, hi JP.
Hi Finn, na, wie geht's dir?
Du, hör mal, sehr gut. Wir hatten jetzt kurzerhand entschlossen, trotz eigentlich macht JP ja immer die Einleitung, aber ein bisschen Mix tut dem Ganzen ja auch mal vielleicht ganz gut. Ich würde mal sagen, ich stelle mal die Werke kurz vor, für die wir uns heute entschieden haben. Es geht ja primär darum, gar nicht zwingend um Corpo-Literatur im eigentlichen Sinne. Haben wir auch eins, ne? Um es schon mal vorwegzunehmen, Männer-WG mit Trinkzwang von Carsten Hohage.
Ja, der war ja auch direkt, glaube ich, in Folge 3 Gast bei uns.
Genau, und ansonsten haben wir uns ein bisschen gesellschaftlicher darauf konzentriert, wie zum Beispiel Faserland von Christian Kracht, Der Untertan von Heinrich Mann und Less Than Zero von Bret Easton Ellis und eben halt Männer-WG mit Trinkzwang. Ja, wie klingt das für dich, JP? Mal was ganz Neues, ne?
Ja, wir müssen ja ständig mal neue Sachen auch ausprobieren, damit wir nicht immer das Gleiche machen. Ich fand deinen Vorschlag echt cool, als du damit um die Ecke kamst und meintest, komm, lass mal über ein paar Bücher sprechen. Ich hatte zum Glück auch alle gelesen, die du vorgeschlagen hattest. Ja. Da habe ich gesagt, klar, lass machen.
Ja, ich finde, das gehört auch irgendwie so ein bisschen dazu, dass man natürlich so Bücher liest. Also ist, glaube ich, stellt sich die Frage gar nicht, ne? Die einen mehr, die anderen weniger, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, wenn es weniger ist. Aber ich finde, genau diese Bücher bereichern einen persönlich definitiv. Und Faserland, ich meine, es ist jetzt nicht meine Generation. Dennoch habe ich es schon häufiger gelesen, immer wieder gerne. Also damit fangen wir auch an. Deswegen erwähne ich das als erstes. Würde ich sagen, fangen wir damit an, das zu besprechen. Das kennen die meisten Leute, will ich hoffen.
In Corpo-Kreisen ist das, glaube ich, sehr bekannt. Ich weiß nicht, wie es bei der Gen Z ist, ob das immer noch nach wie vor der Fall ist, aber ich glaube so, ja, die Generation davor, der kennt das jemand. Es war ja ein Kultroman auch in den 90er Jahren und wir haben ja auch beide 2 Ausgaben hier liegen.
Ja.
Und ich muss immer sagen, jedes Mal, wenn ich Faserland höre, da denke ich immer direkt an Barberjacken, an rahmengenähte Schuhe, an Sylt, unseren Roadtrip nach München führt, wo ich das Gefühl habe, da spielt eine Szene auch auf bestimmt auf irgendeinem Verbindungshaus, wenn nicht sogar auf einem Chorhaus gefühlt.
Diese Episode von Laberlümmel, der Corpo-Talk, wird euch präsentiert von Kowe, die Maßschneider. Wenn es um klassische Herrengarderobe geht, ist Kowe euer erster Ansprechpartner. Sei es für Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung. Der Moment, wenn du den perfekten Sitz eines maßgeschneiderten Anzugs spürst, unvergleichlich. Genau dieses Gefühl bekommst du bei Kowe, dem Maßschneider deines Vertrauens. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München, von Düsseldorf bis Berlin, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Mit 4 verschiedenen Verarbeitungsstufen beim Anzug ist für jeden Geldbeutel etwas dabei, inklusive der Königsdisziplin der Kleidungskultur Vollmaßschneiderei. Und nicht zu vergessen, neben dem Angebot für Maßbekleidung findet ihr bei Kowe auch eine exklusive Auswahl an handgefertigten Schuhen von Marken wie Crockett & Jones oder Alden, hochwertiger Strickware, Gentleman Accessoires und Nischendüften. Dieses Jahr feierte Kowe sein 25-jähriges Jubiläum. Ein Vierteljahrhundert Hingabe an perfekten Stil unter dem Motto individuell, wertvoll, zeitlos mit Zeitgeist. Mach dir selbst einen Eindruck auf kowe.de. Den Link findest du in den Shownotes oder buche jetzt deinen Termin zur Beratung in einem der Ateliers von Kowe. Auch hierfür findest du den Link in den Shownotes. Plant bitte bei Beauftragung aber eine Lieferzeit von 4 bis 6 Wochen ein. Kowe, die Maßschneider. Tradition trifft auf Eleganz für einen Auftritt, der in Erinnerung bleibt. Und jetzt zurück zum Talk.
Absolut. Also die Nähe dazu allein rein optisch, so wie Christian Kracht ja heutzutage, also vielleicht kurz vorweg was zu Christian Kracht, ist ja Schweizer Schriftsteller, hat 1995, meine ich, Faserland als Debütroman herausgegeben, also publiziert und ist ja schon so in die popliterarische Richtung einzuordnen.
Ja, nicht nur das, es wird auch als ein Schlüsselwerk der sogenannten Popliteratur ja auch bezeichnet.
Absolut. Damit hat man natürlich aktuell dann auch zu dem Zeitpunkt gehabt, die Dekonstruktion eben des postmodernen Individuums, also diese Persönlichkeit, das ist ja schon auch eine absolute Karikatur der Gesellschaft, ne? Also ich könnte mal kurz den Handlungsstrang kurz wiedergeben. Es ist eigentlich ein Roadtrip durch Deutschland. Ne? Der beginnt in Sylt und endet dann am Bodensee in einer Villa bei einem Bekannten von ihm.
Ist das nicht an der Stelle auch auf dem See, wo auch Thomas Mann sich auch aufgehalten hat?
Ja. Der rekurriert ja, meine ich, dann in Eurotrash, wo das wiederum dann am Grab, meine ich, endet von Thomas Mann. Aber das ist jetzt gar nicht so. Aber genau das, da ist auf jeden Fall, der Zusammenhang ist da auf jeden Fall. Und da hast du halt natürlich auch so, was die 90er ausmacht. Hedonismus, Orientierungslosigkeit, gleichzeitig auch Konsumkritik. Und das ist natürlich dann halt besonders im Erzählstil nochmal wiederzusehen, dass du da halt diese subjektive Erzählweise hast, ne? Offene Enden, fragmentarischen Stil, aber auch viel Ironie, ne? Also gerade den Einblick in die innere Leere des Protagonisten.
Mhm. Ja, es ist so ein Punkt. Also ich finde es ja cool, der Protagonist an sich ist ja ein namenloser Ich-Erzähler. Also auktorial, wie man das in der Schule gelernt haben. Man ist in dem Kopf des Protagonisten und man sieht so seine Selbstwahrnehmung, seine Sozialkritik, die er das auch ein bisschen mit verpackt. Und es ist spannend. Es handelt sich um einen wohlhabenden jungen Mann aus privilegierten Verhältnissen. Ich glaube, das ist auch so Typus Ex-Internatsschüler, glaube ich, so passt da, glaube ich, bei ihm rein. Es ist ja auch so, glaube ich, seine Kumpels kommen ja auch aus dem Internat und der bewegt sich halt in einer ziemlich krassen Konsumwelt, ist aber zwar mit Bekannten und Freunden unterwegs, ist aber lebt in einer völligen Isolation. Ja. Ne? Also er ist halt ist so ein bisschen wie American Psycho von Bret Easton Ellis. Ne? Mhm. Da ist ja auch diese Einsamkeit auch so ein Punkt. Ein kleiner Einschub von mir, die deutsche Wikipedia-Seite von Patrick Bateman, die habe ich 2009 übersetzt und aufgemacht.
Guck mal, ja. Naja, aber genau diesen Wohlstand kritisiert er auch gleichzeitig und auch die Oberflächlichkeit derer.
Ja, so eine oberflächliche Elitekultur, die da dargestellt wird. Ne?
Und das die eigentlich immer auf der Suche nach Identität sind. Und letztendlich in so einer zerfallenden Kultur leben. Ne? Der ist ja auch wirklich nur in den guten Gegenden. Also das Buch beginnt ja, wie gesagt, auf Sylt. Mm. Mit,
das ist ein geiles Kapitel am Anfang. Mit Katrin.
Nee.
Katrin heißt doch, oder?
Mm-mm. Nee? Mm-mm, Karin.
Karin, achso. Karin Hall. Auch so. Das sind immer so versteckte Anspielungen von Kracht, der immer halt auch so ein bisschen die deutsche Geschichte damit versucht unterzujubeln bei seinem Leser.
Und die fährt halt einen dicken Mercedes und die saufen Rünach am Strand und gehen irgendwie da ganz gut aus und die hat dann noch so einen schmierigen Freund dabei. Und das ist schon alles so sehr, sehr dicht geschrieben. Also das hat eine extreme atmosphärische Dichte, finde ich, aber gleichzeitig auch so eine total angenehme Belanglosigkeit. Ne? Also da geht es um Alkohol, Drogen, um Fluchtmechanismen letzten Endes auch. Und es ist immer wieder so ein bisschen auch Tod mit da drin. Ne? Mhm. Ob jetzt von Freunden, symbolische Sterbeszene zum Beispiel, gen Ende, ohne da was vorweggreifen zu wollen.
Oder nach dieser ersten Party schon in Hamburg, glaube ich.
In Hamburg,
ne?
Bei Alexander, wo er die Babojacke hat mitgehen lassen. Ne?
Ja.
Genau. Und die Reise ist natürlich da einfach auch ein Schlüsselmotiv für die Identitätssuche. Ne? Also die Reise durch Deutschland, diesen Roadtrip. Ne? Und das ist halt auch dieses extreme Verlorensein in dieser Konsumgesellschaft, in der er sich halt nun mal da definitiv aufhält. Und
aber was mir halt an diesem Buch besonders gefällt, ist halt der Punkt, wir haben einmal, wie gesagt, diese Kritik an der Oberflächlichkeit der Oberschicht, die man darin sieht. Rituale und soziale Kodizes halt, die dort gelebt werden. Sinnsuche und Identitätsfrage, was du ja gerade gesagt hast, und Stil und Distinktion, die da stattfindet. Ich finde, das sind alles ziemliche Korpo-Themen, die wir da auch haben. Ja. Ich habe nämlich auch das Gefühl, in der einen Szene, wo der dann, glaube ich, über Stuttgart dann nach München weiterreist, ist er, glaube ich, auf einer Verbindungsparty. Also es wird nicht explizit ausgesprochen, aber in der Art und Weise mit dem Haus, mit den Leuten, dem Habitus, der da drin ist, hört sich das halt ziemlich so nach 90er Jahre Chor, gerade Kalter Krieg gewonnen, die boomende Economy, New Economy war das, glaube ich, in den 90ern, die dann 99 geplatzt ist. Genau, und lass uns mal die einzelnen Punkte so ein bisschen besprechen. Also man wirft ja den Verbindungen ja auch vor, sie seien elitär, sie würden ausschließend, sie sind eine Kultur für sich, also auch so eine Art oberflächliche Elitekultur. Und da hast du, finde ich, schon mal direkt schon mal einen Bezug zwischen dem Korpowesen und Christian Kracht.
Ich finde auch, dass viele von den, also von Corpus grundsätzlich, um das jetzt mal einfach zusammenzufassen, auch so einen Lebensstil leben.
Ja.
Und ich meine, da kann ich glaub, man sich
da
natürlich
wir alle Leute, ja, die
und wir kennen uns selbst auch und wir ertappen uns oder wenn du das Buch liest, jeder findet sich in diesem Buch
absolut.
An irgendeiner Stelle.
Ich habe mich in dem Buch damals als Jugendlicher habe ich mich bei Fänger im Roggen wiedererkannt und als Anfang 20er habe ich mich hart bei Christian Kracht wiedergefunden. Also ist auch ein Buch, also eine der wenigen Bücher, was ich auch ein zweites Mal gelesen habe und auch anderen Corpus geschenkt habe, weil ich diesen Bezug so nahe fand.
Ja, ich habe es auch sehr vielen Freunden empfohlen, die auch keine Corpus sind. Oder was heißt auch, aber selbst auch Leute, die keine Corpus sind, denen habe ich das auch definitiv empfohlen. Und ich finde, du hast da halt natürlich auch so ein, gleichzeitig ist es irgendwo auch ein Ratgeber. Also du hast so von dem Lebensstil kannst du entweder was adaptieren, wo du sagst, guck man sich an, weil was ein guter Punkt war letztens, den du, ich glaube, das war mit Justus Geilhufe gesagt hast. Und der Satz, der hat, also bei mir persönlich zumindest wirklich sehr lange nachgehallt, ist, es reicht nicht, Barbaujacke und Bootsschuhe zu tragen, du musst dich auch so verhalten.
Ja.
Und das ist auch so. Das ist genau so. Weil es aber viele, gerade die auch zum Beispiel nicht so ein, wir sind ja als Corpus schon relativ verhaltensgebunden irgendwo. Ja, wir haben ein sicheres Auftreten, was man lernt. Man hat eine gute Aussprache, man kann mit Leuten kommunizieren. Wenn ich dann immer mal wieder solche Leute jetzt auch gar nicht mal persönlich nur treffe, aber man hat ja eine Ausstrahlung. Und wenn man über die Straßen geht, ob hier in München oder ganz egal wo, Amsterdam war es jetzt auch, die strahlen das nicht aus. Die tragen die Klamotten, die tragen eine Barbojacke, Bootsschuhe, meinetwegen Chino, also Corpo-Look hoch 10. Aber die sind nicht so.
Nee.
Ich meine damit nicht so mit nicht Corpo, sondern die verhalten sich einfach nicht wertegemäß irgendwo. Ne? Die Werte, die man ausstrahlen möchte, die kommen nicht so rüber. Das ist dann nur verkleidet. Ne? Aber ich finde, dass er die Werte schon ziemlich gut lebt.
Absolut. Aber es kommt ja auch, weil er selber auch oberschichtig sozialisiert worden ist, Christian Kracht. Also ich mag das Buch halt, also da bin ich jetzt mal ehrlich und ganz privat, ich fühle mich da an viele, viele Punkte aus meiner eigenen Familie und aus meiner Verwandtschaft und dem Peripheriebereich halt auch erinnert, den ich auch als Kind in den 90er Jahren kennengelernt habe. Ich fühle mich wohl bei diesem Roman. Ich lese das total gerne, weil das ist für mich die alte Welt, in der ich aufgewachsen bin, die heute nicht mehr so existiert, weil ich finde, unsere Gesellschaft ist sehr, sehr stark proletarisiert, um das mal böse zu sagen.
Nee, also, ist nicht böse, es ist wahr. Es ist einfach so. Also ja. Der Prollkult wird total ausgelebt. Ne? Und das Buch steuert da natürlich gegen, nur die Prolls würden das halt nicht lesen. Ja. So, und das müssen die auch gar nicht. Ich finde nur, dass an vielen Punkten das Buch so eine sehr, sehr schöne Melancholie hat. Und für mich, für meine Generation,
Einsamkeit.
Ja, totale Einsamkeit, Orientierungslosigkeit und auch ein bisschen Selbsthass, ne? Durch die Isolation. Ich finde, für meine Generation und eventuell auch für die darauf folgenden, ne? Also Jahrgang 2001 bin ich, das ist für dich was anderes, aber es ist ein Sehnsuchtsgefühl, was für uns, sage ich mal, in diesem Buch wiedergespiegelt wird.
Ja, ich finde, es ist natürlich auch eine Sinnkrise der modernen Gesellschaft, die da auch wiedergespiegelt wird in dem Roman.
Ja, es ist auch heute noch auf viele Punkte absolut kopierbar. Also ich glaube, dass die Identitätssuche, das sieht man ja zum Beispiel auch bei vielen, die sie sich jetzt heute als Fuchs identifizieren oder irgendwas. Ich will da gar nicht so politisch, das kommt jetzt in der Besprechung, finde ich das furchtbar, da jetzt noch drauf einzugehen. Aber das ist ja auch so eine Leere, die Leute eben halt fühlen und die irgendwie ausfüllen möchten.
Die hast du auch in der Corpo-Welt ziemlich stark. Das ist immer auch, so, du lernst die Leute dann ADH kennen, die performen am Tresen und im Keller und ganz starkes Teamgefühl. Aber wenn du die Chance hast, viele von denen einfach kennenzulernen, wird es dann ziemlich schnell sehr einsam, finde ich.
Es wird dahinter. Schnell dünn. Es wird sehr
Was keine
dünn.
Kritik ist, das tut Überhaupt mir sehr leid für diese Leute. Aber da kommen wir auch auf den Punkt, glaube ich, bevor wir also nochmal auf diese Identitäts- und Sinnfragen nochmal tiefer eingehen, auf die Rituale und sozialen Kodizes. Da gibt es ja eine Szene, wo der sich dann, ich glaube, im Flugzeug von Hamburg nach Stuttgart auf den Weg macht.
Pfirsichjoghurt in die Taschen.
Genau, sich den Pfirsichjoghurt in die Taschen steckt und neben ihm in der, ich weiß nicht, ob er Business Class fliegt, glaube ich. Das wird, glaube ich, nicht gesagt. Ist eine ältere Dame, auch wohlhabend, die so ein bisschen den Anschein macht, als würde sie ihre Verhältnisse ordnen für ihr Nachleben. Und sie wirft ihm böse Blicke zu und er weiß ganz genau, worum es gerade dort geht. Weil das halt so sein sein sozialer Code dort natürlich auch angesprochen wird. Und den haben wir, finde ich, den haben wir auch in der Verbindungsszene ganz, 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 ganz stark. Wir haben den Coman, der geschriebene Regeln hat, aber er hat auch unfassbar ungeschriebene Regeln, woran, finde ich, wir Corpus auch den anderen Corpo ausmachen, ob wir ihn ernst nehmen oder nicht. Ob er diese ungesprochene Sprache zwischen den Worten halt auch spricht und nicht nur Dinge wie adäquat in den Mund nimmt oder hängt oder andere Begrifflichkeiten, die bei uns in der Szene üblich sind, wie.
Das ist ein guter Punkt. Also sensibel zu sein als Corpo kann, glaube ich, erstens gar nicht schaden und es ist auch irgendwo erfordert.
Findest du? Ich finde es eher das Gegenteil.
Ich finde, wenn du mit den Leuten privat bist, ich meine jetzt nicht, wenn du bummeln gehst und da einfach.
Ah, okay, ich weiß, was du meinst, ja.
Sondern wenn du die wirklich so, wie du es gerade beschrieben hast.
Häufig enttäuscht.
Ja. Man wird enttäuscht, aber diese Sensibilität, die man dann halt einfach auch so miteinander entwickelt, finde ich, man darf da nicht auf diesem abgestumpften Level irgendwo bleiben, ne? Weil man ist Corpo, aber man ist halt auch irgendwo noch normal. Also außerhalb des Kellers und der Bar.
Ja. Ja, das fand ich immer spannend bei uns, also auch in der Sprache von uns, Corpus. Du hast diese sehr gewählte, distinguierte Sprache. Bei meiner Zeit war ja Siezen noch wesentlich stärker ausgeprägt, als es heute der Fall ist. Und je mehr Alkohol im Laufe des Abends halt da war, hat sich die Sprache immer weiter vereinfacht. Nicht in dem Sinn, dass sie primitiv wurde, sondern dass sie sich teilweise nur auf Schlüsselbegriffe reduziert hatte und jeder wusste, wovon der andere redet. Und auch so Begrifflichkeiten immer wieder, die Appellation ständig in den Satz einbauen. Typ, Chef auf, Typ, komm, Typ, Typ, sauf, Typ. Ne? Mhm. Und das sind so Sachen, das macht so ein bisschen wie so, es ist auch so Ritual, es ist ein sozialer Code, dass man halt eine gewisse Sprache spricht, die angemessen für jeden Anlass ist, den du lernst, wenn du ein bisschen länger dabei bist.
Ja, und er verpackt das Ganze natürlich auch sprachlich hervorragend. Also der hat einen lakonischen, reduzierten, aber gleichzeitig auch so prägnanten Schreibstil, was ich einfach nur wirklich, diese literarische Präzision, die er wirklich in seinen Schriften und auch in fortfolgenden natürlich auch und diese erzählerische Wagnis ist wirklich, finde ich, ich will den gar nicht so hofieren, aber ich mag Christian Kracht einfach. Mhm. Punkt. Alle Bücher von ihm. Und
Imperium ist auch ein gutes Buch oder Eurotrash. Ja. Halt, wobei Eurotrash kommt nicht so ganz an Faserland ran, aber es ist eine coole Sache auf jeden Fall.
Es ist natürlich dahingehend die Reise mit der Mutter, ne, wo die dann ganz viel Geld in der Plastiktüte haben und dann am Flughafen auch mal irgendwie ausgeraubt werden wollten und dann in so ein alternatives Hütchen ziehen. Es ist schon nett, aber ich finde Faserland ist das Original so. Auch wenn es gar nicht als Adaption oder so gedacht war in diesem Sinne, aber Faserland ist schon ein gutes Buch, um Christian Kracht kennenzulernen.
Mhm.
Man darf aber nicht erwarten, dass sowas in diesem Stil nochmal kommt.
Das ist einzigartig.
Es ist einzigartig. Und ich finde auch, das Buch ist in seiner Kategorie einzigartig.
Mhm.
Es kommt auch nichts daran. Das ist diese wohlhabende Gesellschaft aus Deutschland, die man noch, die man einfach auch spüren kann. Ne?
Die Ausklänge der alten halt Republik auch. Praktisch.
Ganz genau.
Weil wir haben ja die Gesellschaft der 90er Jahre, die dort dargestellt wird, die deutsche Gesellschaft. Wir haben ja gerade die Wiedervereinigung, die dort stattgefunden hat. Da haben sich auch viele Sachen ja auch geändert.
Da hat sich viel geändert. Und ich denke da auch so ein bisschen an England immer, an die Tanten. Das geht jetzt zwar ins Viktorianische zurück, also nochmal wirklich viel weiter. Mhm. Aber da hast du natürlich die Tanten, die dann zum Tee kommen und danach Spaziergang im Park. Das sieht man bei Oscar Wilde, finde ich zum Beispiel, sehr häufig.
Wir haben ja auch noch in dem Buch den Schwerpunkt Stil und Distinktion, was wir ja auch ein bisschen jetzt schon hier durch haben klingen lassen. In dem Buch ist ein starker Fokus auf Kleidung und Stil. Und im Roman spiegelt sich in den Verbindungsstudenten, also da spiegeln sich auch verbindungsstudentische Traditionen ja wieder, weil diese Kleidung sehr identisch ist mit dem Corpo-Kleidungsstil, den es halt so gibt. Er trägt zwar keine Segelschuhe in dem Roman, aber dafür die rahmengenähten Schuhe. Mhm. Und back in my days war es ja so, der Chorstudent hat die John Lobbs getragen, weil er keine Segelschuhe getragen hat, weil die Buchsen das getragen haben. Und ich finde, das hat eine relative starke Chorkultur in dem Buch halt drin. Ne? Weil wir haben die Spitze der Gesellschaft, wo sich die Chorstudenten ja auch immer gerne selber sehen. Und Das wird ja auch gelebt. Vor allem diese Barberjacke, die ist ja so ein durchgängiges
Das könnte das Cover
Motiv
sein.
Ja, definitiv.
Die Barberjacke könnte vorne einfach wirklich drauf und man wüsste sofort, worum es in diesem Buch geht. Alles, was die Barberjacke für Geschichten, für Personen, die Leute, die sie tragen, erzählt, ist genau dieses Buch. Also das ist einfach so.
Ja, und ich glaube, die Kleidung steht halt auch symbolisch für Werte wie Respekt und Zugehörigkeit. Ne? Also du respektierst den anderen, wenn er diese Kleidung trägt, damit gehört er zum Stamm. Und
primär Zugehörigkeit. Ja. Das ist nur Zugehörigkeit, um zu zeigen, wer der Feind ist. Ja. Wird das nicht sogar hier auch?
Mit dem Taxi. Ja, und den Gewerkschafter hast den er auch zwischendurch.
Genau, ich gebe dem extra jetzt noch 10 Euro Trinkgeld.
Betriebsrat ist das doch am Flughafen, ne? Also...
Damit er weiß, wer der Feind ist. Ne? Genau. Damit zeigt er seine Überlegenheit.
Und das ist eine Welt, in der ich auch aufgewachsen bin. Ich habe mega Probleme mit Sozialdemokraten. Also das ist mir echt egal. Ich kann auch gerne öffentlich sagen. Und das ist halt auch so eine Kultur aus den 90ern, aus der Unternehmerkultur, ne? Wo die Sozialdemokraten halt der Feind waren, bis halt Gerhard Schröder das Ganze so ein bisschen mit seinen Brioni-Anzügen aufgeweicht hat. Mhm. Und als Genosse der Bosse halt da war und die deutsche Wirtschaft ja auch entdeckt hat, dass die Zombie-Unternehmen ja durchaus eine Lebensform sind, in der man die Anteileigner im Unternehmen auch zufriedenstellen kann.
Ja, also dieses Buch, um vielleicht auch zum nächsten zu kommen, ich kann es jedem wirklich empfehlen, egal ob jung, ob alt, wer es noch nicht gelesen hat, gerade jüngeren Leuten, die eventuell auch, weiß ich nicht, noch nicht so gefestigt. Ich meine mit jünger wirklich, ab wann würdest du das Buch empfehlen? Ab wann ist es sinnvoll? Ich hätte so gesagt, ab 16.
Ja, 16 habe ich auch gerade im Kopf gehabt.
Also allen ab 16 würde ich dieses Buch definitiv empfehlen. Man kann sehr viel lernen und auch sehr viel Abscheu lernen.
Ja, und allen, die natürlich drüber sind. Ganz wichtig ist, wir haben in den Shownotes dieses Buch verlinkt. Das ist ein Affiliate-Link. Also wenn ihr das darüber kauft, dann unterstützt ihr halt auch diesen Podcast halt auch damit. Wir haben alle anderen Bücher, die wir heute noch besprechen, auch da drin aufgeführt.
Genau. Ja, das zweite Buch wäre dann Vorschlag von dir, Der Untertan von Heinrich Mann. Deutsche Klassik, klar. Und wie kamst du darauf?
Weil wir dort vor allem Verbindungsbezug ja auch haben mit Diederich Hässling. Also der Roman selber ist von 1918, also im letzten Jahr des ersten großen Krieges. Und ist eine Satire auf die wilhelminische Gesellschaft und diese Autoritätsgläubigkeit. Und es geht da um eine Hauptfigur, das ist der Diederich Hässling. Das ist ein opportunistischer, unterwürfiger Bürger, der sich autoritären Strukturen halt anpasst. Und er ist halt auch das Sinnbild des sogenannten Fahrradfahrers. Nach oben hin buckeln, nach unten austreten. Mhm. Und das sieht man halt auch in seinem Entwicklungsroman von frühen Jugend bis, beziehungsweise von seiner Kindheit bis ins Alter. Da sieht man das. Also er ist immer autoritätshörig, aber den Untergebenen ist dagegen sehr herablassend und von oben herab vor allem. Und Diederich nutzt halt diese Unterwürfigkeit gegenüber Mächtigen und Rücksichtslosigkeit gegenüber Schwächeren für seinen Aufstieg, den er dort macht. Er ist halt zum Beispiel, er lernt eine schöne Frau kennen, schwängert die, aber heiratet sie nicht und lässt sie dann stehen. Eine Frau, die nicht mehr Jungfrau ist, heiratet er nicht. Das ist auch in dem Film sehr gut dargestellt. Und am Ende heiratet er eine nach gewissen, damit jetzt nicht der große Aufschrei kommt, gewissen Maßstäben nicht so eine schöne Frau, die aber wohlhabend ist, weil es ihm um den sozialen Aufstieg halt geht, ne? Und der Roman zeigt halt diese gefährliche Verbindung von Machtstreben, Gehorsam und gesellschaftlicher Unterdrückung. Aber warum haben wir dieses Buch ausgewählt? Der Verbindungsteil ist sehr, sehr groß ausgebaut. Und zwar, wie er beim Chor Neuteutonia Berlin aktiv ist. Es ist spannend, da gibt es eine Szene, da sitzt er dann bei der Kneipe und die kneipen dann und ich glaube, der Satz lautete, und das Chor begann für Diederich Hässling zu denken. Mhm. Also was finde ich wirklich ein Schlüsselsatz auch ist in diesem Abschnitt. Und das Coole ist halt, die Verbindungskultur ist dort sehr authentisch wiedergegeben. Also im Film reiben die auch einen Salamander und die Sprache, die Appellation unter den Chorbrüdern ist dort sehr authentisch. Und das Coole ist, was glaube ich den meisten Leuten nicht so bekannt ist, Thomas und Heinrich Mann hatten auch noch andere Geschwister und einer ihrer Brüder war Chorstudent in München. Und der Heinrich hat öfters Zeit bei seinem Bruder verbracht. Ich weiß leider nicht mehr, welche Verbindung das war. Ich konnte das im Vorfeld, weil wir diese Sendung sehr spontan geplant haben, nicht nachschauen. Aber der war Chorstudent Und da hat er diese Kultur miterlebt und auch wenn die Verbindungswelt dort ihr Fett wegkriegt, fand Heinrich Mann, so wenn man den ganzen Biografen über die Familie Mann glaubt, doch durchaus gewisse Sympathie, weil er es doch schon cool fand, ist aber nicht aktiv geworden, weil er auch nicht studiert hat. Genauso wie Thomas Mann ja nicht studiert hat. Beziehungsweise, nee, die haben eine Ausbildung, glaube ich, gemacht. Auf jeden Fall ist es halt spannend, weil halt viele bestimmt berühmte Catchphrases ja auch in der Corpus-Szene durch diesen Film drin sind. Sie haben mich fixiert, ne? Die eine Szene, wo der Typ mit dem Güterbahnhof auf der Wange dort sich umdreht und das Ganze dann zu einer PC kommt und Dietrich Hässling dann ordentlich kassiert halt, ne? Und es ist sehr spannend. Also lohnt sich auch auf jeden Fall zu lesen. Ist nicht nur trockene Lektüre der Deutsch-LK.
Genau das ist nämlich auch das Thema. Die ganzen deutschen Klassiker werden immer mit sehr viel Abstand erstmal beachtet und dann eventuell gar nicht mal angerührt. Weil man immer denkt, auch jetzt kommt hier wieder irgend so ein Goethe-Schlag und das finde ich ist hier überhaupt nicht. Ich finde auch selbst bei Thomas Mann und auch bei Heinrich Mann hast du einen sehr angenehmen, also ich meine, letztes Jahr ist ja zum Beispiel Der Zauberberg, ein Riesenwälzer, 1100 Seiten, für viele total dröge. Das ist ja hier nicht, das ist kompakter geschrieben. Ich finde auch, der Sprachstil ist satirischer, der ist ein bisschen...
Das sind ja auch zwei verschiedene Schriftsteller.
Ja, klar, aber natürlich die rückblickend für unser eins ist die Zeit nicht so weit auseinander. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel, wenn du alte Philosophen, hast du ja in deinem Studium sicherlich en masse gelesen oder Historiker, alte Quellen.
Ja, Historiker.
So, ne? Und das ist überhaupt nicht. Also ich möchte damit sagen, die Sprache finde ich ist nicht dröge, nicht so schlimm veraltet. Man kann es gut lesen, auch wenn man nicht viele Bücher aus dieser Zeit gelesen hat. So viel dazu. Also damit kann man auf jeden Fall schon mal die Berührungsangst mit diesem Buch einfach, finde ich, nehmen. Und auch der Aufbau ist nett. Es ist alles sehr nachvollziehbar. Und ich finde auch den Humor darin zum Beispiel. Ich finde es immer gut, wenn ein Buch, was über so ein Thema geht, auch mit Humor behandelt wird. Weil das wird uns ja als Verbindungsstudenten oft hinterhergesagt, wir sind nicht so die humorvollsten. Und wenn Humor, dann nur auf Reddit. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig.
Tramizu.
Tramizu auch. Ich finde es gut. Also ich finde es auch humorvoll. Aber das ist immer total individuell. Wie stehst du dazu? Hast du Spaß dabei gehabt, das zu lesen?
Ich habe es ehrlich gesagt dann wegen des Verbindungsbezugs halt gelesen. Und ich fand es cool, weil ich brauchte Futter. Mhm. Weil das brauchen wir Corpus. Wir brauchen Futter mit authentischem Inhalt. Und das hat das Buch schon sehr gut geboten, muss man sagen. Also für jemanden, der nicht aktiv war, hat er schon gut dargestellt. Also schon fast die Liga-Satisfaktion von Tatort.
Tatort, ja. Mhm.
Also, und deswegen hat mich das motiviert zu lesen. Ich muss sagen, ich habe mit den klassischen Werken oder den neuklassischen Werken der deutschen Literatur ist es ein bisschen schwierig, weil die Sprache ist anders. Die Leute haben früher anders gesprochen. Ich finde Thomas Mann... Ich habe mit dem eine sehr ambivalente, also dem Bruder von Heinrich Mann, eine ambivalente Beziehung. Auf der einen Seite finde ich diese Familie mit ihren Problemen, die die hatten und den Schwierigkeiten und diesen Charakteren, die da drin war, super faszinierend. Ich glaube, ich habe mir jedes Hörbuch angehört, was irgendwie zu dieser Familie mal produziert worden ist. Aber wenn ich die Bücher anfange von Thomas Mann zu lesen, dann höre ich ganz schnell wieder auf.
Echt?
Ja, ich okay. Sage nicht, dass es schlecht geschrieben ist. Es ist es überhaupt nicht. Da maße ich mir kein Urteil. Der Mann, das ist der Literatur-Nobelpreisträger, was er ja, glaube ich, für die Budenbrocks bekommen hat. Mhm. Und das ist Champions League. Aber die Art und Weise spricht mich einfach nicht an. Ich glaube, wie gut produzierte Filme, da gibt es Klassiker, wo andere sagen, geil, wo ich auch sage, nee. Und deswegen, also ich finde die Familie an sich, finde ich super spannend, weil der war ja auch, also Heinrich Mann war ja auch am Ende mit Nelly Krüger zusammen, die alkoholabhängig war und ein Mädchen aus der Unterschicht war und hat eher so eine Art, heute wird man Escort-Mädchen, glaube ich, dazu sagen, wo Thomas Mann sich da sehr echauffiert hat und hart von oben herab geguckt hat. Seine Ehefrau, Katja Mann, geborene Pringsheim, die aus einer großbürgerlich deutsch-jüdisch assimilierten Familie stammte, Vater war Mathematikprofessor, Bankenwesen und Fabriken in Breslau hatte die Familie, glaube ich. Dann hast du so Leute wie Erika Mann, wie Thomas Mann, wie Golo Mann, wie Klaus Mann, wie Elisabeth Mann. Und das finde ich wesentlich spannender als die Bücher selber. Okay, das ist der einzige Schriftsteller, wo ich das so habe. Aber in Case of Doubt, ich würde mich für Thomas Mann entscheiden am Ende, nicht für Heinrich Mann.
Ich finde, Thomas Mann hat auch eben so ein schön ist auch ein schlechtes Wort dafür, aber ich finde vielschichtigere Werke hervorgebracht. Aber vielleicht nochmal von den Personen zum Buch. Ich glaube, dass Diederich auch so ein bisschen das Produkt seiner Umwelt wurde. Also er ist nicht von Natur aus irgendwie böse oder so, sondern einfach geprägt von Angst und von Autorität. Ne? Mhm. Da ist ja auch, ich glaube, ich gebe es mal sinngemäß wieder, man hatte ihm beigebracht, dass Gehorsam das höchste Gut sei.
Ja.
Das reflektiert ja, ich glaube, dieses Zitat geht bis, kann bestimmt noch bis in die 70er oder so gehen. Das Gehorsam, immer dieses Gehorsam. Heute, also wer prügelt heute noch jemandem Gehorsam ein? Ne? Außer Medien vielleicht oder weiß Gott was. Ne?
Nonverbale Gewalt. Ist glaube ich, stärker mittlerweile.
Ja, und ich finde, weil der, wenn ich es persönlich jetzt nochmal konkreter bewerten würde, hast du da natürlich auch die Themen. Also natürlich auch die Verbindungsthemen als für unseren Talk jetzt hier als Schlüsselelement. Aber du hast natürlich auch Macht, Anpassung, Opportunismus und das bleibt aktuell. Und auch der Humor und auch die Ernsthaftigkeit, das wird sehr, sehr geschickt verbunden. Also das ist eine gute Kombination.
Ja, aber du hast ja diese Autorituale und Autorität auch vor allem da drin. Mhm. Und mich erinnert das halt auch daran, da gibt es eine Szene im Untergang, der Untertan, das ist eine andere Geschichte, im Untergang, in der Untertan, wo es zu einem Streit zwischen Diederich Hässling und einem Offizier kommt. Und Diederich Hässling als Chorstudent den Offizier zur Satisfaktion auffordert und der Offizier es ablehnt, nicht aus Ehrenrührigkeit, sondern eher aus Standesbewusstsein, weil ein Waffenstudent in seinen Augen einem Offizier gegenüber nicht satisfaktionsfähig sei und der dann wie der letzte Idiot dann auch dann dasteht. Und das ist so ein Punkt, das ist wie in der Verbindungswelt. Also, wenn du Fuchs bist, darfst du das machen, was der Fuchs machen darf. Wenn du Bursch bist, darfst du das machen, was der Bursch machen darf. Aber du hast auch schon eine gewisse Weisungsbefugnis über die Füchse. Als alter Herr bist du dann wieder, bist du etabliert. Du bist außerhalb dieses Gefüges größtenteils raus. Du hast natürlich die eigene Altherrenschaft dann auch noch mit den Semesterältesten über dir, mit dem Vorstand und so weiter und so fort. Und du hast die Aktivitas unter dir, die dann natürlich auch in einer gewissen Weise weisungsbefugt ist. Und genauso ist das in diesem Roman und diese wilhelminische Gesellschaft.
Ja.
Da hat jeder seine Rollen und seinen Bereich, in dem er agieren darf. Und dafür fängt unten an, steigt immer weiter auf und ja, übt auch diese Autorität dann Unterstellten halt aus. Und das hast du in diesem Roman, finde ich, ziemlich gut ausgearbeitet. Wobei Diederich Hässling, muss man sagen, ist ja jetzt auch kein Sympathieträger, der ist ja bewusst sehr unsympathisch gemacht. Ja. Ich finde, man hat da auch nochmal so einen Spannungspunkt zwischen Gemeinschaft und Egoismus. Wir haben die Gemeinschaft, weil er sich in diese autoritären Gefüge einbinden muss, dass er gefällig sein muss, um nach vorne, nach oben zu kommen, gewisse Regeln einhalten muss, geschriebene und ungeschriebene, und seinen eigenen Egoismus, weil er dieses individualistische Machtstreben in seinem Roman hat. Und das ist halt, finde ich, auch eine schöne Sache. Es gibt ja auch immer den einen Typus in jedem Bund, dem Karrierekorpo, auf gut Deutsch nicht Karriere im Sinne von Job, sondern Karriere im eigenen Bund. Da will ich mich selber jetzt nicht zu stark hervornehmen. Ich bin da ja auch sehr jung in den Vorsitz reingekommen. Aber ich hoffe, dass ich mich da ein bisschen von Diederich Hässling unterscheide. Und du hast natürlich diese Rituale, die ja wieder drin ist. Diese Rituale, die du bei Faserland halt auch findest. Die gehen da auch durch. Es ist Schule, Abitur, Universität, der Verbindung beitreten. Reserveoffizier werden, glaube ich, wird er ja auch noch. Dann ist er ja selbstständig mit seiner Fabrik, hat seine Angestellten, heiratet reich. Es sind diese Rituale der damaligen Zeit, um diese Autorität ausüben zu können. Es ist ja leider so, es gibt ja heute immer noch Leute, die meinen, wenn sie gewisse Sachen erreichen im Leben, dann dürfen sie ein Arschloch sein. Mhm. Und so einer ist Diederich.
Findest du denn, Diederich ist ein Produkt seiner Zeit oder finden wir ähnliche Typen auch heute?
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen, wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition, wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet, wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Der ist, also wir sind ja immer ein Affenrudel mit den gleichen Personas, die sich da rumtreiben. Der ist zeitlos auch auf eine gewisse Art und Weise. Er ist natürlich ein Gefangener seiner Zeit, um das mit den Worten von Christopher Clarke zu bezeichnen. Er ist aber halt aber auch ein zeitloser, machtstrebender Egoist.
Ja.
Den findest du immer und überall, zu jeder Zeit.
Ja.
Gibt's jetzt, die wird es morgen geben, die gab es gestern.
Ja, auch mit den Themen in Verbindung, ne? Vom Populismus, von Anpassung, diesem Anpassungsdruck, den man ja heute auch einfach noch oft hat, den man sich auch jetzt gar nicht nur so im Verbindungsleben, sondern auch so ganz grundsätzlich gesellschaftlich, ne? Dass eben diese Assimilation und gerade im Peer-Group-Building, ne, hat man das schon sehr stark. Ich meine, in der Verbindung hat man natürlich dann irgendwo seine eigene Peer-Group und zwar deutschlandweit. Was natürlich Bubble, wie, ne, ist ja eine Bubble, aber das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, das zu haben. Ja, wir gehen von Deutschland und Deutschland nach Amerika.
Genau.
Nun, und zwar nach Los Angeles zu Bret Easton Ellis, Less Than Zero.
Toller Roman.
Absolut.
In den 80ern erschienen, 1985. Ich glaube, das war auch das, der Debütroman von Bret Easton Ellis, der ihn noch sehr, sehr schnell in den Autorenhimmel katapultiert hat.
85er Debütroman, ja.
Genau, es ist das englische Original, heißt ja Less Than Zero. Die deutsche Ausgabe heißt Unter Null. Da finde ich, muss man schon einen Kritikpunkt angeben. Das habe ich ja im Vorfeld gesagt. Dieser Begriff Less Than Zero kommt von einem Roman, also von einem Lied von Elvis Costello, glaube ich, Less Than Zero. Und die haben es mit Unter Null übersetzt. Aber das trifft es nicht so ganz, finde ich, in der deutschen Sprache. Ich würde es mit weniger als nichts, hätte ich es übersetzt, weil das passt mehr auf den Punkt, um was es in diesem Buch geht.
Richtig.
Es werden ja dort eine hedonistische und moralisch verfallene Jugend porträtiert, die in der oberen Mittelschicht in Los Angeles interagiert, beziehungsweise du hast ja dann auch Bret Easton Ellis typisch den Sprung auch in die Oberschicht. Da gibt es ja ganz am Anfang direkt so eine Szene in dem Buch. Ich glaube, das spielt an so einem Motel. Da gibt es einen Typen, der hat 3 Millionen US-Dollar. Dann erzählt dieser Protagonist weiter und dann gibt es einen, der hat 100.000, einer 10.000 und einer 3.000 und andere hat nur 300. So diese Klassifizierung von Menschen, dass das halt nur das, was sie haben, ist, was sie ausmacht. Und es gibt eine Hauptfigur, das ist Clay, genau, ein wohlhabender College-Student und der kehrt während der Winterferien nach L.A. zurück und wird dort halt wieder Zeuge von Oberflächlichkeit, Drogenexzesse und Leere seines Freundeskreises. Das sind ja irgendwie Themen, die
Gewalt,
kommen ja relativ...
sexuelle Eskapaden.
Ja, aber die das, kommen ja, ne, auch relativ bekannt vor. Ich finde, da ist ja halt auch wieder so ein Bezug zu Faserland, wobei Faserland ja knapp 10 Jahre später, glaube ich, erschienen ist. Faserland ist...
95.
95, genau, zehn Jahre später erschienen. Genau, ja.
Richtig. Und du hast natürlich auch, was ich an dem Buch liebe, was ich an Bret Easton Ellis liebe,
Ich liebe den Mann.
Der ist schonungslos.
Luna Park ist geil, der, American Psycho ist geil.
Der ist so straight, gerade raus. Und der ist natürlich damit auch einfach ein Chronist der Generation X. So, das muss man einfach so sagen.
Wie Florian Illis.
Und Florian Illis auch, da können wir auch mal drüber reden.
Generation Golf.
Super, von früher. Das war ja, ich meine, das war ja die, das Buch Tristesse Royale. Das war ja dieses Quintett aus Christian Krach.
Ich liebe auch,
wir könnten da
mal. Auch Generation Wolf Golf liebe ich. Diese eine Szene, wo der dann das Selbstgefühl der frühen 90er, 80er Jahre beschreibt. Du, Samstagabends, Badewanne, spielst mit deinem Playmobil-Piratenschiff und danach gibt's Wetten, das.
Ja. Ja, aber das ist deutsch, ne? Das ist so, die, genau.
Und Thomas Gottschalk.
Richtig, ja. Du hast hierbei natürlich auch eine literarische Vergleichbarkeit mit Didions Essays zum Beispiel, ne? Also The White Album, auch finde ich auch gut. Und Slouching Towards Bethlehem, kannst du da auch noch mit reinbringen, jetzt um die zwei von Didion einfach mal mit als ja, Vergleichswerk auch irgendwo zu sehen. Und du hast natürlich dabei auch dieses passive Treiben lassen, ne? Eben durch diese total moralisch entkernte Gesellschaft. Also du hast so diese fragmentarische, episodische Erzählweise. Ne? Das ist nicht so ein klassischer Plot, sondern eher so eine Folge von Momentaufnahmen.
Ja,
ne?
Ich glaube, die Idee dahinter von ihm war halt, diese MTV-Kultur nochmal in das Buch reinweben zu lassen. Diese schnelle Folgen von einzelnen Szenen, die dort stattfinden.
Ja. Und ich finde auch zum Beispiel, wenn du die Figuren näher anguckst, die haben überhaupt keine Werte, die haben keine Ziele.
Langeweile in ihrem Reichtum nicht, auch.
Die sind von ihrem Reichtum gelangweilt. Null Empathie. Die sind so, ja, langweilig, gelangweilt und vielleicht auch irgendwo angeekelt, ne? Vielleicht auch von sich selbst wieder. Und er ist natürlich auch ein sehr guter, passiver Beobachter, ne? Der urteilt nicht, interveniert nicht. Reflektiert aber auch kaum. Das macht den natürlich auch nochmal aus, da du dann natürlich auch merkst, dass der Überfluss an Luxus eben keine Erfüllung bringt. Ne? So wie also Marken und Statussymbole zum Beispiel, die dominieren halt nur mal die Wahrnehmung der Figuren. So, ne? Und da wird es natürlich dann auch irgendwo wieder gewaltvoll. Es bleibt Alice und diese gewaltvollen Szenen wie in American Psycho werden trocken und emotionslos geschildert.
Ja. Ja, du hast halt diesen Nihilismus als Grundthema, finde ich, in diesem Buch. Also Nihilismus ist ja eine Philosophie der Gleichgültigkeit. Also, dass er eh nichts machen kann. Es gibt auch keinen großen Sinn im Leben.
So wie heute. Gibt es ja auch ganz viele.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, gerade mit den gegenwärtigen jüngeren Generationen, wo ich mich noch zuzähle, wo du dabei bist, ist, glaube ich, dass wir tatkräftiger eine Sinnsuche vollziehen, weil wir eine Generation sind oder beziehungsweise junge Menschen sind, die von einer Krise in die nächste geschlittert sind, die letzten 20 Jahre. Und wir nochmal ein bisschen anders drauf sind als die wohlstandsverwahrlosten Leute, wie sie in den Romanen dargestellt werden, die, ja, gut, in Lesson Zero gibt es noch den Kalten Krieg, das darf man auch nicht vergessen, da ist ja immer noch diese unsichtbare Bedrohung im Hintergrund, die jetzt im Roman jetzt nicht so hervorkommt, aber durchaus durch Interviews, was ich gelesen habe, durchaus im Hinterkopf dieser Autorin drin ist. Du hast die New Economy-Leute aus den 90er Jahren, wo die Wiedervereinigung stattgefunden hat, die Sowjetunion über Nacht kollabiert ist, 91. Man hat diesen Sieg des Systems dahinter und es ist die Frage so, was machen wir eigentlich noch heute, so ein bisschen wie die Burschenschaften, wo auch die Frage ist, wo liegt der Sinn eigentlich heute nach einer Wiedervereinigung und einem deutschen Nationalstaat, wo eine deutsche Sprache gesprochen wird, hast du das hier auch in diesem Buch drin. Also die Leute sind entfremdet und...
Der ist die Stimme einer Generation.
Ja.
Und das ist halt das, was ich so besonders auch finde. So wie Faserland vielleicht auch oder Christian Krach damit auch eine Stimme der Generation sein mag, aber einer deutschen Adaption. Und ich finde, thematisch sind die beiden natürlich schon irgendwo vergleichbar. Deshalb wegen... kamen die auch nicht hintereinander, das ist dann zu gleich. Auch wenn man die liest, merkt man das schnell oder wer sie gelesen hat. Ich finde aber, dass du auch hierbei zum Beispiel, wenn man von der Symbolik sprechen will, ist immer ein bisschen, kann auch kitschig sein, finde ich, aber diese Sonne und Wüste, ne, das sind Sinnbilder für Trostlosigkeit und Desorientierung. Ne? Und du hast dann natürlich dieser diese generationelle Depression, würde ich jetzt mal sagen,
mhm,
und diese komplett apathische Passivität, die dient eigentlich nur als Selbstschutz in einer ja feindlichen Welt eher, ne?
Mhm.
Und damit hast du natürlich auch einen extremen Verlust von Authentizität. Ne? Also ich meine, die Menschen leben in einer Welt von Simulation. Ne? Das war natürlich ein moralisches Vakuum einfach damals. Ne? Mhm. Und gleichzeitig, vielleicht auch auf heute, gibt es natürlich auch die Kritik an Elternfiguren, die ja da einfach...
Und Leibburschen.
Und Leibburschen. Aber die sind abwesend, desinteressiert, haben keine Zeit, kein Interesse. Ne? Und man will da natürlich keinem zu nahe treten. Aber ich glaube, das ist auch, heute gibt es noch einige solche Fälle, vielleicht auch in Korpokreisen. Aber das ist auch gar nicht so wichtig.
Ja, jetzt, sagen wir mal, also da wo es gerade bei mir im Kopf anklingelt, das sind gerade diese Nihilismus, diese Sinnentfremdung im Leben, dieses Dahintreiben in so einem zeitlosen Vakuum halt zu existieren. Das habe ich aber halt auch bei Korpus beobachtet, wobei ich jetzt hier auch anmerken möchte, das hast du auch bei Nicht-Korpus. Ne? Ich habe es nur wahrgenommen, absolut, weil ich also in einem 95% korporierten Umfeld interagiere. Das ist so, diese Leute, die den Bezug zum Studium verloren haben, die in so einer Zeitlosigkeit dahinschweben, die aktiv sind, die bummeln gehen, viel Alkohol trinken, Party machen, ein bisschen so dann in die Leere, in der dieser Leere halt aufgehen, bis diese Leere sie aber wieder innerlich auffrisst und dann vielleicht sogar austreten und einen anderen Sinn und Zweck in im Leben suchen. Da finde ich, hast du wieder auch so eine Art Korpo-Bezug, der da drin ist. Es trifft nicht jeden. Es gibt auch viele Korpos, die wirklich zielstrebig und vorbildlich ihren Werdegang durchziehen. Aber die Jungs und Mädels da draußen, da gibt es einige, die sind lost auf gut Deutsch. Genau. Also ohne das negativ zu meinen. Und da finde ich, kannst du auch wieder so eine Parallele zwischen Less Than Zero. Weil sie leben ja in einem geschützten Umfeld. Die haben das Verbindungshaus, auf dem sie leben. Die etablieren sich. Die kennen die Kodizes, die sozialen. Die wissen, wie die sich in diesem Regelwerk bewegen. Sie haben den Stil, sie haben das Auftreten. Aber die Welt außerhalb davor, die ruft schon leise und die versucht man zu ignorieren. Und da ist so ein bisschen der Zug, der abfährt.
Der fährt ab. Und du hast natürlich auch diese Parallele der, wenn du es auf heute übertragen würdest, diese digitale Isolation, der Überfluss ohne Erfüllung, der nun mal halt da ist.
Instant Gratification praktisch, was du da auch meinst, ja, oder?
Und genau, und du hast da ein schönes Zitat: The more you know, the less you feel. Und ich finde, das ist, wenn du es auf Social Media überträgst, diese Informationsflut, aber auch so über Menschen, ne? Auch, ja, Oscar Wilde hatte das auch mal, ich gebe es mal sinngemäß wieder, der in der Tiefe sucht, tut dies auf eigener Gefahr.
Mhm.
Und da hast du es auch, ne? Also je mehr man so weiß grundsätzlich, desto weniger fühlt man oder will man auch dann fühlen, desto weniger. Und ich glaube, Clay ist einfach ein Opfer seiner Umgebung. Ich habe mich gefragt, wie wäre Clay, wenn er zum Beispiel woanders aufgewachsen wäre? Mhm. Wie wäre Clay in der Schweiz geworden? Wie wäre er selbst auch in einer anderen Stadt oder in einem anderen Staat in Amerika? Wie wäre er dann? Ne? Weiß man natürlich nicht, ist eigene Spekulation. Ist auch gar nicht so wichtig, weil das entfremdet dann wieder so ein bisschen den Kerngedanken des Werkes. Aber da hat er vielleicht natürlich auch... Weiß nicht, Alice, ich habe mich nicht so krass mit ihm persönlich beschäftigt, aber ich glaube, dass es irgendwo auch ein bisschen autobiografisch sein mag und auch seine eigene Jugend da so ein bisschen widerspiegelt. Ne?
Ja, da ist natürlich auch viel Bret Easton Ellis, glaube ich, auch drin. Der sagt das ja auch viel in Interviews, das ist ja da ein Zeuge seiner Generation, was er dann darstellt. Dann lass uns jetzt noch zu einem jüngeren Roman kommen. Das ist eigentlich der jüngste Roman. Der jüngste.
2012?
Ja, genau. 2012, genau, in die ersten Ausgabe im Juli. Ich habe es, glaube ich, an den ersten Tagen direkt gekauft. Carsten Hohage, Folge 3 in diesem Podcast. Die Sendung ist verlinkt unten in den Shownotes. Super geile Buch, Männer-WG mit Trinkzwang, wie ich in einer Verbindung landete und warum das gar nicht so schlimm war. Es ist ein toller Roman. Das Coole an dem Roman ist, also die Leistung, finde ich, die dahinter steckt, ist, Carsten hat in dem Interview gesagt, das ist das erste Verbindungsbuch seit über 80 Jahren, was es in einen Mainstream-Verlag geschafft hat. Und zwar das Buch ist im Rowohlt Verlag veröffentlicht worden, unter der Serie Rororo, Rowohlts rollende Romane. Und Carsten Hohage, ja, beschreibt ein bisschen so seine Verbindungszeit. Und zwar Carsten selber, das haben wir ja auch in der Sendung gesagt, ist ja Sängerschafter. Und zwar ist der Carsten bei der Sängerschaft Gilelmia Niedersachsen in Freiburg aktiv. Und das Coole ist, im Buch weißt du das gar nicht erst. Das hält er nämlich ziemlich offen. Du weißt nicht, welche Stadt es ist. Ich glaube, die Freiburger konnten das, glaube ich, relativ schnell anhand von der etwas geringer besäten Sängerschaften deutschlandweit ausgrenzen. Ich glaube, mit ein paar Bezügen, die er auch bringt in der Stadt. Carsten Hohage erzählt halt von seiner Zeit, wie er über die Zimmersuche als Geologiestudent eher zufällig in der Verbindung gelandet ist. Also wie viele von uns auch, die praktisch die Target-Persona und es nach Thomas sind, die Verbindungen im Vorfeld nicht so kennen und dann aufgrund der günstigen Miete halt ADH landen und dann halt auch aktiv werden. Und in diesem Buch erzählt er halt mehr oder weniger vier turbulente Semester. Und zwar der Carsten hatte das ja auch in seinem Talk gesagt. Mhm. Das war, glaube ich, ziemlich nach seinem Wehrdienst ist er damals dann Verbindungsstudent geworden. Und das Buch beginnt auch im Grunde mit dem Wintersemester 89-90, wo er halt aktiv wird. Und das Ganze endet dann im Sommersemester 91. Und es ist ein Auf und Ab in der Korpo-Welt. Das ist das Pandemonium der Gefühle, was du dort erlebst. Du erlebst dieses Gefühl von Chorgeist, von enger Zugehörigkeit. Du erlebst Verrat, Betrug, der dort stattfindet. Die Tiefen des Verbindungswesens, was Lichtorte sein können, aber halt auch Schattenorte. Und das Coole, was ich an diesem Buch halt finde, ist das Layout. Und zwar, Carsten hat in den Text, wie ich das ja auch im Talk ja damals schon gesagt hatte, er hat Fußnoten eingebaut.
Ja.
Das ist halt cool, weil dann kannst du nämlich als nicht korporierter direkt nachlesen, was ist denn eigentlich genau damit gemeint? Und da gibt es eine Seite, ich glaube, das war die 167. Es geht darum, es war eine einfache Kneipe und Punkt. Und da stand dann, ist da eine Fußnote und dann steht da drin, es war eine einfache Kneipe, es handelte sich dabei nicht um einen Kommers, um eine Trauerkneipe, eine Flusskneipe und so weiter und so fort. Und listet dann zum Beispiel ganz, ganz viele Formen des Kneipierens halt auf. Das Buch ist cool. Also ich habe es damals, es war so, ich habe einen Bekannten zum Flughafen gebracht, das hatte ich ja damals auch erzählt, 4 Uhr nachts, damit die um 6 den ersten Flieger nehmen, bin dann noch durch den geöffneten Zeitschriftenladen gegeistert, dann sehe ich dieses gelbe Buch in der Verbindungsmütze, darunter Männer-WG mit Trinkzwang, dann das Wort Verbindung und ich denke mir, was? Also ich habe gar nicht lange gezögert, habe das Buch gegriffen, bin zur Kasse gegangen, habe es bezahlt, hab dann den Bekannten noch bis zum Gate begleitet, bin nach Hause. Also ich bin in der Nähe vom Düsseldorfer Flughafen aufgewachsen. Ich konnte zu Fuß nach Hause gehen. Was habe ich gemacht? Ich war so kurz, 5:30 ungefähr war ich zu Hause. Ziemlich übermüdet. Und ich dachte mir so, komm, ein Kapitel fängst du an zu lesen.
Bleibt ja immer bei einem.
Es war schwupp 13 Uhr mittags und das Buch war durchgelesen. Selten, dass ich sowas bei einem Buch erlebe. Das war, glaube ich, Heartland von Joey Goebel, wo ich das ähnlich hatte, wo ich nicht aufhören konnte zu lesen, oder Bis ich dich finde von John Irving. Das war ein ähnlicher Effekt, fand ich, den ich da hatte. Und Carsten Hohage ist Corpo. Er stellt es extrem detailliert dar und authentisch. Dafür liebe ich das Buch.
Ich finde es auch nicht kitschig. Es ist, das ist ja eine große Kunst, in Verbindungswelten nicht frittig, nicht buchsig.
Ja, der Szeneroman kann sehr schnell nach hinten losgehen.
Und das, finde ich, ist ihm dabei.
Er kann cringe werden auf
gut Deutsch. Genau, ja, aber es ist ihm positiv gelungen. Also ich finde auch, es ist auch das Alkohol da so. Ich finde, Alkohol ist da so ein bisschen, wie es bei uns nun mal ist, kultureller und sozialer Schmierstoff irgendwo. Und du hast auch als Non-Corpo, glaube ich, einen super Zugang dazu und hast auch tolle Einblicke in das, wie es wirklich auch ist, ne?
Ja.
Und das ist nicht überspitzt, es schreckt nicht ab. Also jetzt, gut, kann man natürlich nicht sagen, es ist, als Non-Corpo könnte man das besser beurteilen, aber Ich finde, es ist ein sehr, sehr rundes Buch.
Ja. Es zeigt auch, dass wir auch nur Menschen sind.
Auch wenn man es manchmal nicht meint, aber ist so.
Ja. Ist so.
Ja, ehrlich.
Habe ich gehört? Mal schauen. Nein, aber Spaß beiseite. Und das finde ich, das ist Carsten echt gut gelungen. Es gab in der Zeit noch einen anderen Roman, das war Der Kartellbruder des Monats. Auch ein sehr, sehr cooles Buch. Ich habe es geliebt. Ich habe es auch verschlungen. Ist aber eine ganz andere Art von Roman. Es ist halt eher wirklich so, es ist eine Verballhornung, es ist eine Übertreibung, die dort stattfindet. Es wird in gewissen Punkten bewusst fantastisch. Es ist nicht vergleichbar. Also Carsten Hoag ist halt wirklich ein Tatsachenbericht praktisch. Und das andere ist halt eher so eine Spaßliteratur. Aber das muss es halt auch geben. Und ich finde, das fehlt uns Corpus. Was ich mir wünsche, ist echt so eine Art Faserland in Corpokreisen. Das habe ich schon mal versucht aufzugreifen. Und zwar, ich habe ja eine Zeit lang mal diese ominösen, also computeranimierten Videos gemacht, wo der erste ja ziemlich durch die Decke gegangen ist.
In Tübingen, ne?
In Tübingen.
Stocherkahn-Rennen.
Genau, Stocherkahn-Rennen. Und das nächste war dieser Typ mit dem Smoking, der da drauf ist. Und da habe ich habe das nicht selber geschrieben. Ich habe es mit ChatGPT geschrieben und ich habe den Prompt gesagt, so schreib es so, wie Christian Krachse schreiben würde. Und das ist halt so das, was halt fehlt in der deutschen Verbindungsszene. Wir bräuchten einen aus unseren Kreisen, der ganz, ganz tief im Game drin ist, der gut schreiben kann und der diesen Roman schreibt. Ich glaube, der könnte eine ganze Generation prägen. Der könnte nachhaltig in der Corpo-Kultur verankert sein.
Ja.
Aber bevor wir zum Schluss jetzt kommen, habe ich auch mal eine Frage an dich. Ich habe immer so das Gefühl, sobald ein bisschen Geld bei den Protagonisten mitten dabei ist in diesen Büchern, ist da immer Leere, Nihilismus drin. Und das, also ich finde, das macht immer so den Eindruck, dass Leute, die wohlhabend sind, immer ziemlich leere, hohle Hüllen sind, die kein schönes Leben haben, obwohl sie eigentlich objektiv ein schönes Leben haben, weil sie alles haben. Und das finde ich, das wird dem Ganzen nicht mehr gerecht. Das ist immer so auf der gleichen alten Sau einprügeln, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ist plakativ, ja.
Es ist plakativ. Das muss ich sagen, das sind so vor allem die Kritik, finde ich, irgendwo an Faserland. Ich meine, klar, in jeder Szene gibt es durchschnittliche Menschen. Und durchschnittliche Menschen machen Sachen scheiße. Also vor allem Trends. Ne? Also ich habe das mit einem Kumpel von mir, der ist Footballspieler, also richtig Profi-Footballspieler gewesen, in einem der NFL-Europe-Teams. Und dem habe ich auch mal gesagt, wenn du dir eine Papiertüte über den Kopf ziehen würdest mit Löchern, das wäre cool. Das wäre richtig cool, wenn du das machen würdest. Auch wenn es total Banane aussehen würde. Und dann würden also mittelmäßige Menschen anfangen, es nachzumachen und dann wird es uncool. Deswegen, es ist so, da fehlt so ein bisschen mal der Roman, der den Ganzen die Lanze bricht, so finde ich. Also der mal sagt so, das kann auch ein schönes Leben sein. Es soll jetzt keine Hagiografie werden, eine Heiligendarstellung von einem Reichen oder sonst wie, aber ich finde das immer nervig, weil ich habe viele wohlhabende Menschen in meinem Leben kennengelernt und die wenigsten waren jetzt so wie in so Roman. Klar, da gibt es auch psychisch Kranke drunter und Leute, die vereinsamen, aber es ist halt auch so ein Pandemonium halt, finde ich, was dann dargestellt wird. Und das finde ich schade an diesen Büchern.
Also, ich finde es aber auch irgendwie unterhaltsam, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, hier in Düsseldorf, geh durch die Straßen, egal in welchem Stadtteil, es ist immer noch dieses Scheinbild, was irgendwo auferhalten wird. Und ich glaube, was dem Christian Kracht und was Leuten, die so schreiben, die Reichen einmal durch den Kakao ziehen sozusagen, ne, um das mal so bürgerlich auszudrücken, die sehr haben...
Bourgeois. Deine Wortwahl ist sehr bourgeois.
Ja, aber die haben es satt. Die haben diese Glorifizierung in der dicken G-Klasse und in der, weiß ich nicht, dicken Moncler-Jacke im gewissen Lokalen in Düsseldorf, die man so kennt, die haben es satt. Und die Leute, die stehen immer so da als super und das ist ja so, Neureiche stehen sehr unsicher auf dem Parkett, auf dem sie sich bewegen, ist ja auch ein schönes Zitat. Und ich glaube, dass das einfach mal so ein Entgegenwirken ist. Nicht immer, oh, wie toll, und dass man da so eine Ehrfurcht vor hat. Christian Kracht ist, um es mal instagrammig auszudrücken oder TikTok, old money. Absolut. Siehst du an jeder Stelle. Und das merkt man auch. Und auch in Eurotrash.
Old money oder Steph Wealth?
Old money.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe,
edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kurve. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Ja. Und zwar nicht in diesem Sarah- und Abklatsch-Stil, auch nicht auf Klamotten bezogen, sondern von seiner Lebensart, von der Geschichte, von der Art, wie er aufgewachsen ist, merkt man, da ist was im Hintergrund. Das ist nicht blödes, plakatives Angeben. Der ist kein Protzer, der Typ. Ja. Überhaupt nicht. Der hat, sagen wir mal, die Verhältnisse und ist gut betucht und da ist alles okay. Ich meine, ich rede jetzt von der Person ich weiß nicht, wie es bei Christian Kracht persönlich ist, aber ich rede jetzt einfach von den Personen.
Ich glaube, der kommt auch aus sehr wohlhabenden Eltern.
Ja, natürlich, ja, ja. Aber ich finde es gut. Jeder kriegt sein Fett weg und es stört mich persönlich nicht. Es begeistert mich jetzt auch nicht sonderlich, dass ich sage so, wow, endlich mal. Überhaupt nicht. Aber ich verstehe auch
die
deinen
da oben,
Punkt.
Wir hier unten.
Ganz genau. Das ist ja so dieser woke Ansatz, ne, die da oben wieder hier unten. Auch kann ich auch nichts mit anfangen. Das sollte auch gar nicht zu politisch werden. Dafür bleibt es einfach irgendwo Literatur, die wir genießen und ich weiß nicht. Es ist schön, wenn natürlich auch ein neuer Roman oder so einfach mal die Lanze bricht, so wie wir es in den letzten Sekunden vorbesprochen hatten. Aber lass uns mal überraschen. Vielleicht kommt ja irgendwas, aber bis dahin schauen wir mal.
Absolut. Ja, liebe Zuhörer, das war jetzt auch ein schönes Schlusswort von dir, Finn. Danke, dass du wieder die Zeit gefunden hast, hier hinzukommen.
Ja, es ist immer eine Freude. Es ist wirklich gemütlich. Ich freue mich immer, wenn wir immer wieder quatschen. Ich meine, die Wahrheit ist ja, wir gehen ja nicht von der Haustür direkt ins Studio, sondern wir trinken dann irgendwie einen Tee oder ein Bier oder irgendwas anderes zusammen, quatschen ein bisschen, bereiten die Sachen nochmal vor und haben eigentlich schon den Talk oben durchgesprochen, so quasi, ne? Ja. Und nehmen dann halt nochmal auf. Und es ist immer wirklich einfach schön hier.
Dankeschön.
Das weißt du ja auch.
Das war das Wort zum Sonntag.
Ja. Also in diesem Sinne, dein Leitsatz?
Auf anderen Häusern. Geh mal wieder bummeln. Auf anderen Häusern ist es auch schön.
Und geht Ryan.
Wir gehen Ryan.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.
Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.